Wir befinden uns im Mittelalter. Es ist kurz vor 6 Uhr früh im Jahr 1220. Wir sind im Kloster Waldsassen in Ostbayern. Bruder Markus streckt sich. Er hat, wie es die Gewohnheit ist, voll bekleidet in seiner Kammer auf der mit Stroh gepolsterten Pritsche geschlafen. Das Leben im Kloster ist nach dem Leitspruch Ora et Labora, also Bete und Arbeite, ausgerichtet. Um 6 Uhr früh gibt's ein Morgengebet, dann ein kleines Frühstück und anschließend geht am Vormittag jeder seiner Arbeit nach. Bruder Markus ist im Kloster zuständig für die Teichwirtschaft. Sein Titel dementsprechend ist Magister Piscium, also Fischmeister, und sein Aufgabengebiet ist die Bewirtschaftung der Teiche. Und von diesen Teichen besitzt das Kloster eine ganze Menge. Neben den beiden großen Weihern bei Tirschenreuth gibt es noch 159 größere und kleinere Teiche. Es gibt außerdem eine zusätzliche Anlage von kleinen Winterungsteichen für das Überwintern von jungen Fischsetzlingen und von speziellen Hälterteichen für die Vorratshaltung von lebenden Speisefischen. Neben Karpfen züchtet Markus gemeinsam mit seinen Brüdern auch Nerflinge und Hechte. Heute macht er sich auf zum oberen Tirschenreuther Stadtteich, der im Winter wie im Sommer befischt wird. Markus hofft auf eine reiche Ausbeute, weil das Essen im Kloster ist karg. Es gibt meistens nur einfache Gemüsegerichte, Brei, Hülsenfrüchte und außerdem ist es fettarm und wegen der vielen Fastenzeiten nahezu fleischlos. Umso mehr legen die Brüder das Augenmerk auf den Fisch, der gilt nämlich als Flussgemüse und ist erlaubt. Am Teich angekommen kontrolliert er erstmal die Netze. Er zählt um die 30 Karpfen und 2 Hechte, die sich darin verfangen haben. Anschließend holt er seine Angel hervor und wirft sie ins Wasser aus. Ein schöner Tag, denkt er, während sein Blick über das Wasser und die angrenzenden Wälder schweift. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle 2 Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. Unser Gestern ist also das Mittelalter. Die Fischerei selbst geht allerdings bis zu den Anfängen der Menschheit zurück. Denn der Fischfang entwickelte sich bereits vor 40.000 bis 10.000 Jahren vor unserer Zeit, also mit dem Auftreten des Homo sapiens. Die Grundformen der heutigen Fischereigeräte, also Angeln, Netze, Reusen und Speere, waren schon vor über 8.000 Jahren bekannt. Im Römischen Reich deckten dann erstmals Berufsfischer die immense Nachfrage nach Fisch. Die Römer aßen gerne Fisch und sie betrieben mit den Fängen aus dem gesamten Mittelmeerraum Handel. Sie fischten vor allem mit verschiedenen Netzarten. Ohne Kühlmöglichkeiten mussten sie den nicht sofort verzehrten Fisch vergären und sie verarbeiteten ihn zu Garum, einem sehr beliebten Gewürz. Im Mittelalter dann traten die Klöster in den Vordergrund. Aufgrund der langen Fastenzeiten vor Ostern und im Winter, in denen kein Fleisch gegessen werden durfte, wurde Fisch zu einer Delikatesse und zu einer sehr wichtigen Proteinquelle. Der Flussfischfang wurde reglementiert und meist den Klostergemeinschaften vorbehalten. Ab Mitte des 11. Jahrhunderts wurden in Klosternähe oft Teichanlagen zur Fischzucht angelegt. Ab dem 15. Jahrhundert breiteten sich Hochseefischerei und Fischhandel aus. Das lag an dem Einsatz von Dampfschiffen. Die leistungsstärkeren Kutter zogen größere Netze und sie konnten wochenlang auf See bleiben. Immer größere und leistungsfähigere Schiffe ermöglichten das Schleppnetzfischen in der Tiefsee. Der Meeresproduktehandel intensivierte sich. Und ab dem 18. Jahrhundert setzte dann auch das Freizeitfischen ein. Besonders das Fliegenfischen erfreute zunächst die wohlhabende Schicht und verbreitete sich dann in andere Gesellschaftsschichten, nachdem das Material immer kostengünstiger zubereitet wurde und, um Freizeitangler zufriedenzustellen, wurden weltweit auch nicht heimische Fischarten eingeführt und in Gewässern ausgesetzt. Und so zum Beispiel kam die Forelle nach Australien. Heute ist die Überfischung ein globales und allgegenwärtiges Problem. Fast überall wird jetzt mehr Fisch gefangen, als natürlich nachkommt. Die globale Fischerei muss sich wandeln und sie muss nachhaltiger werden. Denn die Überfischung ist für die Gesundheit der Ozeane ein großes Problem. Die biologische Vielfalt im Meer steht unter Druck und die Widerstandskraft der Ökosysteme schrumpft. Je mehr Arten einem Ökosystem verloren gehen, desto anfälliger wird es für Stress von außen. Und weil Fisch ein globales Handelsgut ist, gefährdet die weltweite Überfischung auch die Ernährungssicherheit von vielen Millionen von Menschen, deren Nahrungsgrundlage auf dem Spiel steht. Ein großes Problem ist hier auch der Beifang, also dazu zählen alle Fische und Meerestiere, die unbeabsichtigt im Netz landen. Das passiert vor allem bei Grundschleppnetzen, die sehr unselektiv vorgehen. Schätzungen zufolge ertrinken dadurch weltweit etwa 300.000 Wale und Delfine pro Jahr, zahllose Schildkröten und Seevögel. Doch neben vielen gefährdeten Arten enden auch sehr große Mengen von Fischen als Beifang in den Netzen. Weltweit gelten über 35% der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt und 57% als maximal genutzt. In den europäischen Gewässern ist die Situation besonders schlimm. Das Mittelmeer ist nach dem Südostpazifik das am stärksten überfischte Meer der Welt. 73% der kommerziell genutzten Fischbestände sind hier überfischt. Doch Umweltschutz und Fischgenuss schließen einander nicht aus. Es gibt einige Fischarten, die bedenkenlos gegessen werden können. In Österreich etwa Karpfen und Wels. Wichtig zu beachten, nicht zu oft Fisch essen und auf Bio- und Umweltsiegel achten. Und dennoch ist die Überfischung zu einer großen Bedrohung unserer Meere geworden. Den Meeresgenuss bewahren, gleichzeitig Fische retten und unsere marinen Ökosysteme regenerieren lassen. Das will Revo Foods. Das 2020 gegründete Startup aus Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Meeresfrüchtealternativen auf pflanzlicher Basis anzubieten. Sie wollen dabei helfen, die Überfischung der Meere zu verringern und den Fischen ein freies Leben im Ozean zu ermöglichen. Anstatt auf Fisch setzt Revo auf Pflanzenproteine und Algenextrakte, die mittels modernster Technik in vegane Meeresfrüchte gewandelt werden. Wie das genau passiert? Ich habe bei Revo-Gründer und CEO Robin Simser nachgefragt. Hallo Robin.
Hallo, servus Saskia.
Euer Startup hat mit Lachsfilets aus dem 3D-Drucker begonnen. Bitte erklär uns doch mal, wie genau hat das funktioniert?
Ich selbst habe einen Hintergrund in Lebensmitteltechnologie und habe mich dann entschieden, einen Doktor zu machen in dem Bereich mit Fleischalternativen. Weil aus verschiedenen Gesichtspunkten ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Ernährung etwas mehr umstellen auf weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Produkte, weil so einfach wesentlich ressourcenschonender gearbeitet werden kann und weniger CO2 oder im Bereich von Fisch, weniger Überfischung und Zerstörung der Meeresökosysteme. Und damals habe ich mich speziell damit beschäftigt, warum Menschen Fleisch so gerne mögen in meiner Forschungsarbeit. Und da ist rausgekommen, dass vor allem der Einschluss von Fettmolekülen in eine Proteinfasermatrix ganz, ganz wichtig ist für den Geschmack von Fleisch, warum Menschen das so gerne mögen. Und da habe ich mir angesehen, gibt es da schon Methoden, um so etwas auch zu verwirklichen, so etwas umzusetzen. Und die gab es in industriellen Maßstab tatsächlich noch gar nicht. Das heißt, ich habe im Labor etwas rausgefunden, habe mir gedacht, ah cool, das kann man jetzt in der Industrie groß einsetzen und groß machen und dann, aha, geht noch gar nicht, gibt es noch keine Maschinen dafür. Und ich glaube, wie so oft, wenn Leute Startups gründen, war das die Ausgangsüberlegung, okay, wenn es keiner sonst macht, dann muss ich das vielleicht probieren. Und was am Anfang als Spielerei begonnen hat, hat dann dazu geführt, dass ich zusammen mit Kollegen einen komplett neuen Prozess aufgebaut habe, der zum ersten Mal dieses Verhalten, diese Funktionalität realisieren kann. Also Fett zusammen mit einer Proteinmatrix bringen, in unserem Fall mit pflanzlichen Inhaltsstoffen. Was dazu führt, dass man auch so komplexe Produkte, wie jetzt ein Lachsfilet, zum ersten Mal herstellen kann. Also nicht nur so etwas wie Chicken Nuggets oder Hamburger in vegan, die es ja schon länger gibt, sondern jetzt auch Dinge wie das Filet oder das Steak, also die nächste Stufe, die noch authentischeren Produkte.
Aber wie sieht das konkret aus? Also damit ich es mir vorstellen kann, wie wird das produziert? Wie seid ihr auf die Idee von dem Drucker gekommen und wie funktioniert das mit dem Drucker?
Prinzipiell kann man sich so vorstellen, dass es eine Maschine ist, die strukturiert Lebensmittel, die man in einen Speicher hinzugibt. Also zum Beispiel, wir verwenden Mykoprotein, Pilzprotein. Das machen wir klein zum Beispiel und geben es in einen Druckkopf hinzu. Und der ist dann so präzise gesteuert, dass er das verbinden kann. Wir haben zwei Druckköpfe. Einer hat diese Proteinmatrix und einer hat pflanzliche Fette und Öle drin. So etwas wie Rapsöl zum Beispiel und ähnliches. Und mit diesen zwei Druckköpfen wird das dann in ein Produkt zusammengebracht, was man vorher am Computer designt hat. Also zum Beispiel etwas, was aussieht wie ein Lachsfilet. Es muss nicht aussehen wie ein Lachsfilet. Es kann jede beliebige Form annehmen im Endeffekt. Aber das ist die Form, für die wir uns am Anfang entschieden haben. Und diese zwei Druckköpfe können dann dieses Material genau in Form bringen, wie man es haben möchte. Das ist es im Endeffekt.
Also die arbeiten ineinander quasi.
Genau, so, okay. So kann man
und
sich das vorstellen.
Und die könnten auch einen Ball machen, der dann nach Lachs schmeckt.
Genau, du kannst mein Foto von deinem Gesicht schicken und ich kann dein Gesicht als Lachs ausdrucken. Es geht alles.
Bitte nicht.
Wer weiß, vielleicht mögen sich manche Leute selbst essen.
Das eine ist ja der Geschmack. Aber das andere ist ja dann die Struktur oder die Textur. Also weil Lachs, es fühlt sich ja auch speziell an, wenn man es isst. Wie macht ihr das? Oder wie seid ihr an das herangegangen?
Das geht, indem man diese zwei unterschiedlichen Materialien nimmt und die haben beide unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel Schmelzpunkte. Wenn man jetzt mehr Öl hinzugibt, was bei niedrigeren Temperaturen schmilzt, und das ist in diesen weißen Schichten in unserem Lachsfilet zum Beispiel der Fall, dann führt das dazu, dass sich diese Zwischenschicht schneller, sagen wir mal, zu lösen beginnt. Und das führt genau zu diesem Texturverhalten, was man auch kennt von Fisch, dass man dann zum Beispiel mit der Gabel draufdrückt und es löst sich in diesen Fasern ab. Das ging bisher noch nie. Aber durch dieses Zusammenbringen von Material mit unterschiedlichen Eigenschaften werden komplett neue Produktkategorien denkbar, die es vorher so noch nicht gab, weil unsere Lebensmittelindustrie bisher nie auf so etwas ausgelegt war, um solche Arten von Produkten zu produzieren.
Wie hat sich denn die Produktpalette seither entwickelt? Weil ich erinnere mich, also am Anfang gab es eben dieses Räucherlachsersatz, veganen Räucherlachsersatz. Aber wo steht ihr jetzt?
Letzten September, nach 3 Jahren Entwicklung, haben wir zum ersten Mal das erste Produkt launchen können mit dieser neuen Technologie, das Filet, was es auch jetzt noch bei Villa Pflanzilla gibt zum Beispiel oder über unseren Webshop. Das ist nur der erste Schritt in weiterer Folge. Wir gehen jetzt gerade das Upscaling an, weil wir sehr viel Nachfrage erhalten haben für dieses Produkt und wollen da ab Spätsommer auch mit deutlich mehr Produktionskapazität mehr Märkte beliefern können und auch weitere Produkte rausbringen. Also wir haben mit Fisch begonnen, aber das ist nicht unbedingt das einzige Produkt, was man so herstellen kann, sondern später sind auch Steaks und andere Fleischalternativen denkbar. Und wir denken schon an einen weiteren Schritt, nämlich es muss nicht unbedingt aussehen wie ein Filet oder Steak vielleicht, sondern mit dieser Technologie sind ja komplett verrückte, crazy neue Produkte möglich, die so noch niemand gesehen hat, wo sie heute hingehen und sagen, wow, das ist mal etwas ganz Neues. So etwas möchte ich jetzt auch probieren. Aber natürlich immer mit dem Ziel im Kopf, unser Ziel und unsere Mission als Firma ist es, Menschen möglichst leicht zu machen, auf tierische Produkte zu verzichten. Das heißt, alles, was zu dieser Mission beiträgt, sind Dinge, die wir tun werden.
Kannst du ein bisschen konkreter werden? Was meinst du mit Produkten, die man sich so gar nicht vorstellen kann?
Was mit dem 3D-Drucker möglich ist, dass man zum Beispiel Hohlräume oder verschwungene Formen macht oder mehrere Materialien miteinander kombiniert in einer Art, wie sie mit anderen Maschinen nicht denkbar sind. Also man kann sich so vorstellen, wenn man jetzt in ein Michelin-Sterne-Restaurant geht und der Chefkoch verbringt 1 Stunde damit, ein Gericht herzustellen, genau dafür zahlt man dann eben seine 100 Euro oder so etwas, aber so etwas könnte man sich nicht im Supermarkt vorstellen. Wir machen jetzt das Michelin-Sterne-Erlebnis, aber für erschwingliche Preise im Supermarkt. Also komplett neue kreative Produkte, die man erstmals auch für den Massenmarkt produzieren kann.
Aber wie kriegt ihr das mit dem Geschmack so genau hin?
Das hängt immer davon ab, was für Ausgangsstoffe man verwendet. Für Fischprodukte zum Beispiel arbeiten wir mit Gewürzen und Aromamischungen, die wir auch selbst mit Partnern zum Beispiel entwickelt haben, die dann den Geschmack von zum Beispiel Lachs oder Thunfisch sehr gut und authentisch wiedergeben. Wir testen auch gerade andere Produktapplikationen aus, also zum Beispiel zusammen mit einem Partner testen wir gerade Pastaprodukte 3D zu drucken. Da braucht man dann keinen extra Geschmack oder ähnliches. Oder zusammen mit einem Schweizer Lebensmittelunternehmen beschäftigen wir uns gerade mit Snackprodukten und wie man die möglichst in kreative Formen bringt. Also es kommt immer auf die Produktapplikation an, die man anbieten will. Gerade für Fleisch, Alternativen sind Gewürze und Aromamischungen sicher ganz wichtig.
Wie fein ist dein Gaumen mittlerweile?
Ja, es geht, glaube ich. Ich bin sehr kritisch. Mir schmecken dann oft mal Dinge nicht, wo andere sagen, ah, das ist aber schon super, das sollten wir auf den Markt bringen. Sondern nein, wir müssen noch ein bisschen weiterarbeiten. Aber ich vertraue dann auch auf, wir haben tolle Leute bei uns, zum Beispiel unser Head of Food Tech, der war vorher 6 Jahre lang in der Flavor-Industrie. Das ist ein super Gaumen, also der kennt 2500 verschiedene Geschmacksmoleküle oder so etwas. Ja, nur wenn man einmal irgendwo reinbeißt. Der ist da deutlich geschulter als ich, sicher.
Ich nehme an, du isst selbst kein Fleisch oder Fisch?
Ja, Fisch immer wieder jetzt, weil ich muss das konventionelle Produkt auch vergleichen mit unseren Produkten, um zu wissen, wie nah wir dran sind.
Mhm. Also das machst du schon?
Genau, zum Vergleich vor allem. Mhm. Fleisch, nein, ich bin seit über 10 Jahren Vegetarier, aber ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt so ideologisch streng, sage ich mal, dass man es gar nicht mehr konsumieren kann. Ich glaube nur, wir konsumieren gerade viel zu viel Fleisch und es ist einfach überall. Zum Beispiel die Entwicklung, dass man jetzt im Flugzeug oder sonst wo man Essen angeboten bekommt, dann ist der Standard meist etwas mit Fleisch oder tierischen Produkten, wo ich mich frage, wie ist es so weit gekommen, dass das der Standard geworden ist? Eigentlich sollte es ja etwas Spezielleres sein und davon sind wir völlig abgekommen. Und ich glaube, wenn da pflanzliche Produkte eine Alternative darstellen können, weil Leute einfach den Geschmack von Fleisch mögen, aber die wenigsten wollen die Umweltprobleme zum Beispiel, die das mit sich bringt, dann ist es eine Win-Win-Situation für alle.
Also dir geht es eher um die Erweiterung quasi in unserem Ernährungsspektrum und jetzt nicht um den ausschließlichen Ersatz, sondern einfach wirklich ein ausgewogeneres Miteinander?
Schon, ja, doch. Und ich glaube schon auch Gesundheitsfaktoren, also sowohl für Umwelt als auch für menschliche Ernährung. Wenn es jetzt um Fisch geht zum Beispiel, es wird zum Glück immer mehr Leuten auch bekannt, dass so etwas wie Schwermetalle wie Quecksilber oder Mikroplastik oder Antibiotik eine immer größere Rolle spielt auch in der Ernährung von Fisch, wo schon viele Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation ausgegeben ist, bitte esst nicht mehr so viel Fisch. So, das ist nicht gesund, speziell für Kinder und Heranwachsende. Bitte nicht. Und da, glaube ich, kann man eine deutlich gesündere Alternative erstmal anbieten mit pflanzlichen Produkten. Bei uns zum Beispiel auch hoher Proteingehalt, hoher Omega-3-Gehalt, das ist auch wichtig. Zum anderen muss man sich ansehen, was ist das finale Ziel? Weil würden sich jetzt alle von Reis und Bohnen und Gemüse und was weiß ich was ernähren, dann hätten wir eigentlich keine Probleme. Die Sache ist, Leute mögen den Geschmack von Fleisch, deswegen ist der Umstieg schwer. Das heißt, ich denke, das ist über die nächsten Jahrzehnte eine Zwischentechnologie, um Leute, die gerne diesen Geschmack von Fleisch und Fisch weiterhin haben wollen, dass sie das auch weiter genießen können, aber wir dafür nicht unbedingt die Meere zerstören müssen oder CO2 in diesem Ausmaß in die Luft blasen müssen. Das ist, glaube ich, ein Ziel, was wir alle teilen können.
Bleiben wir kurz beim, weil es ein interessanter Punkt ist, beim Gesundheitsfaktor. Viele Menschen essen Fisch, weil sie glauben, es ist gesund. Ist es eben gar nicht so, kommt wahnsinnig drauf an, woher der Fisch kommt und selbst da schwierig. Aber wie ist das bei euch? Also weil wir im Vorher geredet, Geschmack, Textur, wie gesund ist die Zusammensetzung?
Prinzipiell, unser Produkt hat einen Nutri-Score A. Also Nutri-Score ist ja eine Bewertungsskala, was berechnet wird, unabhängige Kalkulationen, was sich orientiert an den Nährwerten im Produkt. Das heißt, das ist die bestmögliche Zahl, worauf wir sehr stolz sind auch. Was damit zu tun hat, dass wir einen hohen Proteingehalt, hohen Omega-3-Fettsäurengehalt, hohen Faseranteil, hohen Vitamingehalt auch haben. Also sehr viele gesunde Dinge. Das ist jetzt nur unser Produkt. Und wenn man vergleicht pflanzliche Alternativen generell im Vergleich mit Fleisch oder Fisch, auf nahezu allen Metriken steigen die stärker aus, was Gesundheitsaspekte betrifft, als konventionelle Fleisch- oder Fischprodukte. Das wissen viele Leute gar nicht, aber wenn es um Faseranteil geht, wenn es um Vitaminanteil oft geht, wenn es um zum Beispiel Vitamin B12 wird ja oft erwähnt. Bei Rindern denken alle, die haben so viel Vitamin B12, das wird ja künstlich ins Futtermittel zugegeben, weil Vitamin B12 wird von Bakterien im Magen der Rinder normalerweise produziert, die bekommen aber so viele Antibiotika zu fressen, dass sie das gar nicht mehr selbst produzieren können. Das bedeutet, das ist alles künstlich hinzugegeben eigentlich, genauso wie beim Lachs. Omega-3 können diese Fische nicht mehr selbst aufbauen, weil dafür müssen sie Mikroalgen essen und es sind zu viele Fische in zu kleinen Bereichen in diesen Aquakulturfarmen, dass sie nicht genug von denen bekommen. Das heißt, sie geben ja auch künstliches Omega-3 ins Futtermittel hinzu. Ich sage nicht, dass künstliches Omega-3 jetzt schlechter sein muss, aber dieser Gedanke an Natürlichkeit in unserem Lebensmittelsystem, was viele Leute noch haben, das ist schon lange nicht mehr so. Und die Lebensmittelindustrie gibt aber sehr viel Geld aus, um in einer Armer-Werbung zum Beispiel 3 Kühe auf einer Weide zu zeigen, was so nicht die Realität abbildet, die unser Lebensmittelsystem ausmacht. Und das ist ein bisschen schade manchmal.
Als Startup in der Ernährungsbranche, was sind denn da so generell die Herausforderungen oder Schwierigkeiten?
Zum einen sicher das, was du angesprochen hast, dass wir immer wieder gefragt werden, ist es denn gesund, ist das nicht sehr hochverarbeitet, die Inhaltsstoffe, so passt da irgendwas nicht, wo wir immer wieder auch mit transparenter Kommunikation, glaube ich, arbeiten müssen. Weil zum einen ist es, glaube ich, wichtig, den Vergleich mit dem Produkt zu ziehen, wo wir eine Alternative darstellen wollen. Es ist ja eine Lachs-Alternative, was wir haben. Das heißt, wir können zeigen, wie jetzt gerade, Lachs hat dieses, jenes und jenes Problem, Mikroplastik, Schwermetalle, was auch immer. Das kommt bei uns alles nicht vor und wir überprüfen das auch in Laborstudien und Ähnliches. Dann sagen Leute immer wieder, ja, aber wäre es nicht besser, einfach nur Bohnen und Kartoffeln zu essen oder so etwas? Dann kann man sagen, ja, Das stimmt vielleicht, aber das spiegelt nicht die Realität wider, die gerade unser Ernährungssystem ausmacht, weil das wäre ja jetzt schon möglich und trotzdem essen wir alle zu viel Fleisch und Fisch. Das heißt, man muss Leuten doch etwas anbieten und dafür bedarf es einer gewissen Verarbeitung von Inhaltsstoffen, was auch nicht immer schlecht sein muss. Verarbeitung bedeutet nicht oder lässt keinen Zusammenhang schließen darauf, wie Nährwert ein Produkt prinzipiell ist oder Liste der Inhaltsstoffe. Es kann 30 Inhaltsstoffe haben und die können alle super toll für dich sein. Aber viele Leute assoziieren Länge auch mit negativem Einfluss auf Gesundheit oft. Dem würde ich widersprechen in dieser Hinsicht. Also da müssen wir einfach viel mit Kommunikation arbeiten, glaube ich, und das auch positionieren als das, was es ist, nämlich eine Alternative. Aus unserer Sicht kein Ersatz, sondern eben eine Alternative, auf die Leute umsteigen können, wenn sie das denn wollen, aus verschiedenen Gründen. Und das Wichtigste aus unserer Sicht ist dabei ein authentischer Geschmack. Das kommt auch immer wieder in Studien und Statistiken heraus, dass das wichtigste Kriterium ist für Leute, um zu diesem Produkt zu greifen. Noch wichtiger als Preis, noch wichtiger als Nachhaltigkeits- oder Gesundheitsaspekte, noch wichtiger als Verarbeitungsschritte und ähnliches, ist immer Geschmack. Und das macht ja auch Sinn, weil wer würde jetzt zu einem Produkt greifen, was einem nicht gut schmeckt? Und sagen wir mal, Bohnen- oder Linsenburger können ja auch toll sein, aber die richtet sich dann einfach an eine andere Zielgruppe, weil da ist der Geschmack komplett unterschiedlich als jetzt bei einem Rindfleischburger zum Beispiel.
Wir haben am Anfang die Geschichte der Fischerei gehört, bis heute zu der Überfischung der Meere. Was glaubst du, wie wird unsere Ernährung aussehen so in 50 Jahren?
50 Jahre ist ein langer Zeitraum. Ich glaube, tierische Produkte werden kaum eine Rolle mehr spielen. Ich glaube, dass Personalisierung von Nahrung, wo 3D-Lebensmitteldruck auch sehr unterstützen kann, eine viel größere Rolle spielt. Jetzt gerade haben wir ja, sagen wir mal, wir essen, wie es uns Spaß macht, oft auch unbewusst, vielleicht mal Chips, vielleicht mal dies und das zwischendurch. Und ich glaube, wir tragen ja immer mehr Devices, die ganze Zeit Daten messen zu unserem Körperzustand, unserem Gesundheitszustand. Vielleicht wird Glukosemessung bald möglich sein über Smartwatches und ähnlich. Und all diese Daten, wenn wir jetzt an 50 Jahren denken, lassen extrem gute Rückschlüsse darauf zu, was wir essen sollten und zu welcher Zeit und in welcher Menge. Und wenn man das mit Technologien verbindet, wie zum Beispiel 3D-Druck, dann kann man wirklich direkt Daten abgelesen sagen, okay, um 11.45 Uhr solltest du 150 Gramm, nämlich nur du Saskia, 150 Gramm von diesem Produkt mit dieser Nährstoffzusammenstellung essen und dann ist es perfekt für deinen Zuckergehalt im Blut, für deinen Insulinspiegel, für deinen generellen Nährstoffbedarf und ähnliches. Und das kann, glaube ich, dazu führen, viele Krankheiten zu vermeiden in Zukunft und präventiv einzuwirken, weil Ernährung einfach sehr viel ausmacht in unserer allgemeinen Gesundheit. Und wenn man das Ganze jetzt mehr personalisiert, dann ist viel möglich. Und ich glaube, die Produkte können dann auch deutlich besser schmecken, ohne die negativen Assoziationen. Jetzt gerade so wie hoher Zucker, hoher Salz, hoher Fettgehalt. Das sind halt alles Dinge, die finden wir geil, die essen wir gerne, aber sie sind nicht unbedingt gut für uns. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Feld. Wie können wir machen, dass Brokkoli so schmeckt wie Popcorn aus dem Kino oder dass Karotten so schmecken wie eine Süßigkeit oder ähnliches, aber ohne die negativen Assoziationen, weil dann werden wir in unserem Kopf heute dazu getrimmt, das, was eigentlich gesund ist, anzunehmen als, ja, oder mehr zu essen. Wo jetzt viele sagen würden, das ist ein Trick. Wir tricksen uns selbst aus. Wir sollten einfach mehr auf Natürlichkeit Acht geben. Das ist ja ein guter Ansatzpunkt. Aber da auch wieder, das sind Strategien, die gibt's halt schon seit Jahrhunderten. Und trotzdem entwickelt sich unsere Gesellschaft in eine andere Richtung, was Ernährung betrifft. Deswegen müssen wir da, glaube ich, an der Realität ansetzen und den Leuten etwas anbieten, was es leichter für sie macht, den Umstieg auf eine gesündere Ernährung.
Wir haben am Anfang dieser Serie einmal ein Interview geführt mit Daniel Podmirsek zum Thema Vertical Farming und haben da darüber geredet, dass dadurch, dass die Menschheit wächst, es in Jahrzehnten ein Problem sein wird, sie überhaupt ausreichend zu ernähren. Ist das irgendwie Thema für dich, für euch?
100%, wobei wenn du von Bevölkerungswachstum sprichst, meines Wissens nach ab 2050 wird die Bevölkerung auch wieder schrumpfen. Aber ja, wir sind zu viele Menschen für die Ressourcen jetzt. Wir haben die industrielle Landwirtschaft auf extremes Volumen getrimmt, was auch eine Herausforderung war und auch vieles ermöglicht hat. Also das ist ja auch eine Errungenschaft eigentlich, wo vor 100 Jahren noch ein Farmer vielleicht 20 Menschen ernährt hat, sind wir jetzt, glaube ich, bei einem Farmer für 200 oder so etwas. Also es ist ein Wahnsinn, wie produktiv wir geworden sind. Aber klar, ich glaube nicht, dass ewiges Wachstum die Antwort ist, weil Stichwort Fleisch, wir nehmen wahnsinnig viele Ressourcen aus der Natur weg. Also Stichwort Regenwald in Brasilien oder so, was für Sojawald oder Rinderzucht abgeholzt wird. Und ich fände es eine schöne Vorstellung der Zukunft, wenn wir wieder mehr Land, mehr Fläche, mehr Raum an die Natur zurückgeben können, dass sie auch Wildtiere und eine natürliche Flora und Fauna dort erhalten können. Sonst ist der ganze Planet bald eine Farm. Das ist keine Zukunft, die ich mir wünsche.
Ein gutes Schlusswort. Danke, lieber Robin, für das spannende Gespräch.
Vielen Dank, Saskia. Hat mich sehr gefreut.
Falls ihr euch nun noch genauer für unser Thema interessiert, dann schaut doch mal rein in die Innovation Map der WKÖ auf innovationmap.at. Das war Gestern, Heute, Morgen, ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout. dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.